Und all das gruppierte sich so schön blank auf dem Bürgersteig. Und wenn ein Stück nach oben kam, so spielen die doppelt geöffneten Tore der Möbelwagen dafür gleich vier neue aus. Und Herr Max Löwenberg ging zwischen all seinen Sachen auf und nieder, schob den Zylinder in die Stirn, ließ den Stock spielen und er sagte sich, dass diese Möbel in der jetzigen Wohnung sich doch ganz anders machen würden als bei den schiefen Zimmern in der neuen Roßstraße, wo sie wirklich nicht recht zur Geltung gekommen waren. Immer mehr und mehr ergoss sich aus dem Wagen. Schränke und Küchenmöbel und die filzbezogenen Etageren mit ihren Puscheln und Bällchen aus dem Damenzimmer schlossen mit den Gardinenstangen enge Freundschaft. Das ganze Trottoir war bald voll von den Herrlichkeiten und die Leute, die vorübergingen, blieben einen Augenblick stehen, betrachteten das Schlafzimmer im Biedermeier und den Salon im Jugendstil, der eigentlich Sezession war, und gingen dann mit der Überzeugung weiter, dass hier hochherrschaftliche Mieter einzögen. Und dieser Gebirgszug von Möbeln, der sich aus dem Wagen herausschob, verdeckte beinahe die kleine Ritze von Friseurladen. Wahrlich, wenn nicht über der Tür das blanke Messingbecken, das im Wind leicht schwankte, in der Sonne geblitzt und durch sein helles Flackern auf sich aufmerksam gemacht hätte, niemand hätte auf den Friseurladen geachtet. Und dabei war es doch ein richtiger moderner Laden mit ausgebauten Auslagen, nur Glas und Messing von oben bis unten und mit einer hohen Glastür. Und des Abends war er ganz strahlend hell von den drei Gräzinkugeln im Fenster. Kein Hoffriseur hätte überhaupt früher ein so schönes Schaufenster gehabt wie Herr Zidorn. Zwei Damen standen da im Fenster. Nicht ganz etwa, sondern nur halb. Nicht Fleisch, sondern Wachs, mit geschweiften Augenbrauen und langen schwarzen Seidenwimpern über den himmelblauen Glasaugen und lächelten. Eine rote und eine schwarze. Und die rote hatte um die stattliche Büste einen violetten Schal geknüpft und die schwarze einen gelben. Man sah sofort, dass sie im Balltoilette waren. Man brauchte gar nicht erst auf die Zelluloidkämme mit den blitzenden Glassteinen zu achten, die sie im Haar trugen, und auf die goldenen, leicht angegrünten Herzchen und Kreuzchen, die um ihren Hals hingen. Nein, diese Frisuren an sich waren schon die richtigen Beifrisuren. In der Hinterpartie neigten sie mehr der griechischen Form zu, welches allerdings nicht jeder Dame steht, während vorn Naturlocken rechts und links zum Hals herabnickten. Sie waren schick und leger zugleich. Und sie bewiesen nur von Neuem, dass Herr Zidorn den zweiten Preis im Schaufrisieren, dessen Diplom unter Glas und Rahmen im Laden hing, voll verdient hatte. Und um diese beiden Damen herum stand eine ganze Wildnis von Flaschen, Dosen und Schachteln. Da lagen Zahnbürsten jeden Kalibers neben falschen grauen, braunen und schwarzen Zöpfen, neben Paketen mit Haarnadeln und Bündchen mit ledernen Lockenwickeln. Seifen lagen da, feierlichen kleinen, blumengeschmückten Kartons zu dreien und dreien. Und den Abschluss bildeten Plakate aus gepressten Oblaten, auf denen junge Mädchen ihren Kopf in Rosen bargen oder Herren mit Monokel die Bartbinde umtaten. Aber am zahlreichsten waren doch die Flaschen mit dem Haaröl Zidornin. Da gab es ganz große, mittlere, kleine und ganz kleine. Und Probeflaschen. Gleich in ganzen Schwadronen waren sie angerückt. Und es war da ein großer Bogen, der mit Anpreisungen und Urteilen über Zidornin bedruckt war. Wenn man sie las, war man überzeugt, dass im Zidornin geradezu geheimnisvolle Urkräfte walteten. Und dass es der Stoff sei, nach dem für die Pflege des Haares und für die Förderung und Wiedererweckung des Haarwuchses man seit 2 Jahrtausenden vergeblich gesucht hatte. Wo niemals bisher sich Haare befunden hatten, erzeugte sie Zidornin binnen kurzem in einer geradezu traumhaft kühnen Üppigkeit. Man konnte natürlich auch zuerst eine Probeflasche nehmen, aber bei einer großen Flasche zu 5 Mark, die auch im Einkauf sich viel günstiger stellte, wäre der Erfolg so gut wie besiegelt. Dass hier Maniküre betrieben wurde und Shampooing und dass Herr Edmund Zidorn geprüfter Heilgehilfe war, Rennwetten vermittelte und noch einige Fernsprechnebenanschlüsse zu vergeben hatte, kam gegenüber der epochalen Wirkung des Zidornins kaum mehr in Betracht. Und als Emil Kubinke nun mit seinem grauen Köfferchen das mit dickem, handfestem Bindfaden verschnürt war und das halb von der flatternden Pelerine verdeckt war, langsam über den Damm kam, da sah er erst den Laden kaum vor all den schönen Dingen des Herrn Löwenberg. Dann aber stellte er sich einen Augenblick vor das Schaufenster und betrachtete es mit Kennermiene. Die Dekoration sah gut aus. Das war doch etwas anderes als bei seinem alten Chef die paar Schminkdosen, auf denen der Staub so hoch lag, dass man überhaupt die Firma nicht mehr lesen konnte. Der Laden da war auch das reine Erbbegräbnis gewesen. Keine Katze kam dahin. Und die paar Abonnenten ließen sich noch 10-mal mahnen, ehe sie ihre Karten bezahlten. Das Geschäft hier? In der Gegend? Und soweit man sehen konnte, keine Konkurrenz. Das musste ja eine Goldgrube sein. Und dann trat Emil Kubinke, klein und bescheiden, mit seiner grauen Pelerine und seinem grauen alten Bindfaden umschnürten Köfferchen in den Laden, säuberte umständlich an der Fußdecke seine Stiefel und zog schüchtern seinen weichen Hut. »Ist der Chef da?« fragte Emil Kubinke halblaut. Aber der junge Mann, der gerade mit Haarschnitt beschäftigt war und einem Kunden, der im Frisiermantel wie ein großer Schaumkloß auf dem plötzlich ein Menschenkopf thronte, vor ihm saß, soeben mit zartem Mundspitzen einige zurückgebliebene Härchen aus den Ohren in den Nacken und aus dem Nacken in die Ohren blies. Der neue Kollege sah kaum auf. »Der Chef ist gegenwärtig nicht momentan«, sagte er und begann, aus dem Schaumkloß eine menschliche Figur auszuwickeln. »Aber er muss jeden Augenblick zurückkommen.« Und während der neue Kollege nun mit der linken noch den Frisiermantel ausstäubte und mit der rechten schon der eben entwickelten menschlichen Figur etwas Seifenschaum gegen die Wangen spritzte, denn er wollte nur an den Schläfen noch ausrasieren, stand Emil Kubinke ganz klein, reglos und bescheiden und ließ seine Augen wandern. Hell war es. Sehen konnte man. Und, oh, da waren ja richtige Marmorbecken, gleich mit warmem und kaltem Wasser. Und die Spiegel hatten Goldleisten. Das Alphabet war dick gefüllt mit Abonnementskarten. Und sogar unter dem Q steckten etwelche. Die Spritzflakons und die Puderdosen waren alle aus Nickel. Und die Schaumbecken mit ihren Zahlen gingen in die 100. Von den Tuben mit Bartwichse, von dem flüssigen Heftpflaster und den Mundpillen schien man sogar hier auch etwas zu verkaufen. Denn die Kartons, an denen sie aufgereiht, waren schon halb leer. Aber Emil Kubinke war zu sehr Fachmann, um sich durch Äußerlichkeiten blenden zu lassen. Und richtig, hinten in dem Verschlag, in dem die Streichriemen hingen, konnte man sich kaum umdrehen. Und das Handtuch, das da hervorlugte, das zum Händetrocknen für die Gehilfen, wartete sicherlich schon viel zu lange auf die Wäsche. Endlich war es eben überall gleich. Im Geheimratsviertel genauso wie in der Brunnenstraße. Aber während Emil Kubinke noch so seine Beobachtungen machte und seine Schlüsse zog und während er nur so mit einem Ohr hinhörte, wie der Kollege den Kunden fragte, ob Spritzen an dir nehmen wäre oder Puder ihr fällig, ob Öl, Creme oder Stein verlangt würde, währenddessen kam Herr Zidorn. »Sieh, Meister«, rief der Kunde, der eben nach dem langen Sitzen hin und her trampelte, um wieder in den richtigen Gebrauch seiner Gliedmaßen zu kommen. »Sie, mit Ihrem verfluchten Zidorn, haben Sie mich ja nett reingelegt. Sehen Sie mal hier, die Haare werden mir ganz rau danach.« »Das muss in Ihrer Familie liegen, Herr Markowski, und außerdem finden Sie ja bereits frühzeitiges Ergrauen bis in das höchste Alter«, versetzte der Chef mit höflicher Bestimmtheit. »Bei meinem Zidornin ist eine derartige Nebenwirkung noch niemals beobachtet worden.« Aber Herr Markowski war gekränkt. Auf seine Familie ließ er nun ein für alle Mal nichts kommen. »Meine Großmutter hat mit 85 Jahren noch kein einziges graues Haar gehabt«, sagte er, »und mein Vater mit 67 auch nicht.« Aber Herr Markowski war trotzdem ein durchaus nobler Charakter und er ließ seinen Unmut über die Misswirkung des Zidornins keineswegs etwa einen Unschuldigen entgelten. Und Emil Kubinke sah deutlich, wie Herr Markowski dem neuen Kollegen, als jener ihm in den Mantel half, mit lässiger Geste ein Geldstück in die Hand gleiten ließ. »Die Gegend ist wirklich recht gut«, sagte sich Emil Kubinke. Er stand immer noch, trat von einem Fuß auf den anderen und sein Köfferchen war ihm recht schwer. Nachdem die Tür hinter Herrn Markowski geklappt hatte, fuhr Herr Zidorn, ohne auf Emil Kubinke zu achten, im Laden auf und nieder. Er war missgelaunt. Nichts stand da, wo es stehen sollte. Und dieser Mensch hatte ihn sogar vor seinem eigenen Personal blamiert. Endlich schien er des harrenden jungen Mannes ansichtig zu werden. »Ach«, sagte er mit der Miene des vielbeschäftigten Leiters eines Welthauses, als ob er sich nur ganz dunkel der Existenz des anderen erinnerte, »sind Sie nicht der neue Gehilfe? Wie heißen Sie doch gleich?« Emil Kubinke stotterte seinen Namen. »Nun«, sagte der Chef begütigend, »lehnen Sie sich mal vor allem ordentlich beis Darm frisieren und bei der Haararbeiten dahinter. Dann können Sie bei mir eine Lebensstellung haben.« Und dann wandte Herr Zidorn seinen markanten Männerkopf dem anderen Gehilfen zu. »Herr Tesch, Sie werden sich mit Herrn Kubinke, der Ihr neuer Kollege ist, zu vertragen haben«, sagte er. »Vielleicht bringen Sie ihn erst nach oben. Kommen Sie aber bald wieder und dann zeigen Sie ihm hier alles.« Und Emil Kubinke trottete mit seinem Köfferchen hinterher durch einen langen Gang, der von 2, 3 durchbrochenen Türen sein höchst kümmerliches Licht bekam und so eng mit Kommoden, Körben und Schränken verstellt war, dass Emil Kubinke sich mit seiner Pelerine und seinem Köfferchen kaum durchwinden konnte. Die Luft mit ihrem Gemisch von Küchengerüchen und dem multrigen, feuchten Dunst der Keller- und Tiefparterrewohnungen war Emil Kubinke nicht fremd und kaum noch unangenehm. Er hatte durch Jahre zu viel in den gleichen ebenerdigen Zimmern geschlafen, um vor ihr zurückzuschrecken. »Früher haben wir hier gewohnt«, flüsterte Herr Tesch und zeigte auf eine Tür. »Aber seitdem der Chef sein Zeug ganz alleine baut, da braucht er die Zimmer wieder. Und wissen Sie, oben ist es auch ganz gut. Da kann man machen, was man will, da fragt kein Mensch nach einem.« »Wie ist denn der Chef?« fragte Emil Kubinke, während er langsam die engen Windungen der Korkenziehertreppe emporstieg und nur einen Augenblick auf einer der kleinen Inseln hielt, die sich vor den Küchentüren dehnten und die noch einmal zum Überfluss jedes Stockwerk unterbrachen. »Der Olle ist soweit ganz nett«, meinte der Kollege. Aber er verschwieg dabei, dass Herr Zidorn Ostpreuße war und dass dieser Charakterfehler sich eben nie wieder gutmachen ließ. »Ja, mein Vorjahrschef war auch ein ganz anständiger Mann«, meinte Emil Kubinke. »Warum sind Sie denn eigentlich weggegangen?«, fragte Herr Tesch. Und der Ton seiner Worte war ebenso unsicher wie der Emil Kubinkes. Sie waren noch wie 2 Hunde, die erst die Nasen aneinander reiben und noch nicht recht wissen, ob sie lecken oder beißen sollen. »Mein Vorjahrschef ist alle geworden. Was er nun macht, weiß ich auch nicht. Es war da nichts los.« Herr Tesch war zufrieden. Der da würde nicht zuerst beißen. Ein blonder Kopf kam neugierig durch eine Türspalte. »Na, Freund Hedwig, was machen Sie denn? Sie haben's gut. Den ganzen Tag über können Sie in der Küche sein.« »Du ahnst es nicht«, versetzte Hedwig. Und jetzt schob sich auch ein Arm und ein Teil einer fülligen Barchentbluse durch die Türspalte. »Letzten Sonntag haben Sie auch wieder mit Ihrem Schlechter bis 2 Uhr im Hausgang gestanden. Haben Sie mich nicht gesehen?« »Nee, aber ich sie. Nicht zu knapp.« »Ist gerade was Schönes«, versetzte Hedwig und zeigte Herrn Tesch wie ein ungezogenes Kind die Zunge zwischen den weißen Zähnen. »Sehen Sie, und mit mir gehen Sie nie aus.« »Ach, wat, mit Ihnen verschlag mir bloß die Kunden.« Emil stand abseits mit seinem Köfferchen und er war rot geworden. Denn dem anderen Geschlecht gegenüber, vor allem wenn es jung, frisch und hübsch war, und das war Hedwig, Donnerwetter noch einmal, dem anderen Geschlecht gegenüber war er noch sehr schüchtern. »Ist das vielleicht Ihr neuer Kollege? Ja? Na sehen Sie, mit denen könnte ich zum Beispiel gleich gehen. Der gefällt mir viel besser wie Sie. Vor schwarze Männer schwärmig.« »Sie wissen ja noch gar nicht, ob ich mit Ihnen gehen will«, versetzte Emil. Und er war selbst erstaunt, dass er das herausbrachte. Ganz heiß wurde ihm dabei. »Na, denn nicht. Meinen Sie vielleicht, mir macht es was? Ich brauch bloß so zu machen, dann habe ich an jedem Finger Zähne.« Drinnen in der Küche hörte man Rumpeln und Hedwig zog schnell ihren Kopf wieder zurück. »Adieu, Herr Tesch«, sagte sie noch und winkte mit den Augen, während sich schon, als ob ein Vorhang darüber fiele, die Tür leise zuzog. »Nettes Mädchen«, sagte der keineswegs gekränkte Herr Tesch befriedigt und belehrend. »Es sind überhaupt sehr nette Mädchen hier im Haus.« Es ging immer weiter die schmale Wendeltreppe hinauf. Wie hoch geht denn das noch? Fragte Emil Kubinke. Noch immer höher, noch immer höher, sagte Herr Tesch. Oben beim Vorboden, gleich neben der Rollstube wohnen wir. Und gleich neben Dienstbotenbad. Wissen Sie, so eine Burschenstube. Ach ja, die Luft ist ganz gut da oben und jetzt ist es auch ganz nett. Aber im Winter, da hätten Sie mal hier sein sollen. Da war das so kalt, zeig Ihnen, dass einem ordentlich die Bettdecke an Mund angefroren ist. Emil Kubinke kannte das. Sie können ja auch woanders hinziehen, aber der Olle sieht es nicht gern. Denn ihn kostet doch die Stube nichts. Der hat ihm der Wirt noch vor 20 Mark das Jahr gegeben. Und uns rechnet er 6 Mark im Monat. Aber Emil Kubinke war ganz zufrieden. Er fand einen großen, sauberen, weißgetünchten Raum mit einer schrägen Wand, mit zwei Betten, zwei Schränken, zwei eisernen Waschtischen und kleinen Spiegeln darüber. Und der Kollege hatte sich alle möglichen Bilder aus alten Witzblättern ausgeschnitten und mit Reißnägeln an die Wand gepinnt. Sehr nett war es und nicht unfreundlich. Durch das schräge Dachfenster sah man ein Stück blauen Himmels, das von 30 schwarzen Strichen der Telefondrähte mitten durchgeschnitten wurde. Und wenn Emil Kubinke sich auf die Fußspitzen stellte, dann sah er etwas von der seltsamen Welt der Höhe, von den schweren Würfeln der Schornsteine, von den schwarzen Schellenbäumen der Telefone mit ihren weißen Glöckchen, von den schrägen braunroten Stirnwänden der Dächer, von den schweren blechernen Rinnen, von den weiten, kiesbestreuten Dachflächen, auf denen allerhand welkes, hartes, vorjähriges Kraut im Wind zitterte. Hinten Schornsteine, wieder Schornsteine, Dächer, ein Türmchen, ein Giebel, irgendeine stehende Figur in der Sonne, riesig, grau und splitternackt, mit einem großen goldenen Reifen in einsamer Höhe. Drüben badeten Spatzen in einer verstopften Dachrinne. Drei waren eben dabei und vier andere sahen zu und warteten, dass sie dran kämen. Und zwischen zwei Schornsteinen hüpfte ein großer schwarzer Vogel, ein Tier wie eine Drossel, hin und her. Wirklich, das ist gar nicht so übel, sagte sich Emil Kubinke. Aber Herr Kollege, nun machen Sie mal schon, rief Herr Tesch. Legen Sie Ihre paar Lumpen mal schnell da rein. Wir können nicht so lange bleiben, der Olle geht nämlich heute Nachmittag aus. Er sah auf das Bett. Eine Decke, meinte er. Nee, das ist jetzt noch zu wenig. Da werde ich doch gleich der Frau sagen, dass sie noch eine mit drauf gibt. Und Emil Kubinke hatte seine paar Sachen, seinen Sonntagsanzug, seine Hemden und was er sonst noch an Weißzeug besaß, seine Strümpfe und seine paar Bücher soeben untergebracht, und er hatte einen Blick auf seine Rasierbestecke geworfen, ob sie den Transport auch gut überstanden hätten, als zur gleichen Zeit einige Treppen tiefer in Herrn Löwenbergs neuer Wohnung die Ziehleute ihre Arbeit vollendet hatten und nun alle 14, wie die Bäume, still, schwer und groß um Herrn Max Löwenberg herumstanden, der trotz seines Londoner Zylinders bedenklich schmal und klein vor diesen Enax-Söhnen erschien. Der Sprecher, der Dicke in der blauen Schürze mit dem gestickten Vergissmeinnichtkranz und der Inschrift Emma Feste, der den Transport des Flügels mit der Taktik eines Feldherrn überwacht hatte, mit nicht kanten, links rüber, rechts rüber, hup, 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 nachlassen, Weber. Der Dicke in der Schürze hielt Herrn Löwenberg einen längeren Vortrag über die Schwierigkeit gerade dieses Umzugs. Sie hätten vorgestern einen Justizrat mit zwei Klaviere gezogen. Aber das wäre ja das reine Kinderspiel je in ihnen gewesen. Wenn sie den Flügel bei die modernen Treppen überhaupt draufgekriegt hätten, wäre ein wahres Wunder. Und bei dem Buffett, da hätten sie fest und sicher geglaubt, schon gleich wie sie es gesehen hätten. Alle hätten sie geglaubt, dass sie es auseinandersehen müssten. Ein anderer Spediteur hätte das ja nicht raufgebracht. Und er hoffe deswegen, dass bei dem Trinkgeld das berücksichtigt würde. Und als Herr Löwenberg zwei blanke Goldstücke dem Dicken mit der blauen Schürze in die schweißige Hand drückte und nun Wunder dachte, was er getan hatte, da rückte sich keiner von den 14 vom Fleck und sie blieben noch alle stehen wie die Bäume. Der Sprecher aber sah ohne Groll, nur mit stillem Vorwurf Herrn Max Löwenberg mit großen Augen von der Seite an. »So ein 15er für jeden«, sagte mit einer Bescheidenheit, die keinen Widerspruch duldete. So ein Fufzer von der kleinen Weiße, er könnte doch noch abfallen. Die Leute haben sehr gearbeitet. Und als sie auch den noch herausgeschunden hatten, da reichte der Sprecher zuerst Herrn Löwenberg die Hand und wünschte viel Glück zur neuen Wohnung. Und alle 14 folgten seinem Muster, denn sie wussten doch, was feine Lebensart war. Dann verließen sie unter Donnergepolter die Zimmer, in denen es noch aussah wie nach einem Pogrom, und ein kleiner, breiter Kerl mit einer Narbe über dem linken Auge, der Don Juan seines Standes, fasste noch ganz schnell draußen Frau Löwenberg mit dem rechten Arm fest um die Taille und fragte: »Na, Madameken, ma scherben?« Und dann torkelte auch er zur Tür hinaus. Und das kam so plötzlich, dass Frau Löwenberg ganz vergaß, nach ihrem Mann zu rufen. Unten aber weihte Herr Tesch Emil Kubinke in die Mysterien des Betriebes ein. Denn trotzdem jede Barbierstube genau wie die andere aussieht und trotzdem man in jeder Barbierstube ebenso gut oder ebenso schlecht sich aufgehoben glaubt wie in der anderen, so herrschen doch in jeder geheimnisvolle Regeln, nach der die Kunden bedient werden. Und was uns als plötzliche Eingebung des Augenblicks erscheint, das ist, wie das Impromptu des Schauspielers, meist wohl überlegt und meist mühselig einstudiert. Und gar in der Behandlung und Unterbringung der Materialien und Ingredienzien, da folgt jede Barbierstube ihrer geheiligten Überlieferung, die kein Neuling kennen kann. In keinem monarchisch geleiteten Staatswesen ist so sehr der Wille des Staatsoberhauptes Gesetz wie in der kleinsten Ritze von Barbierladen der des Chefs. Doch Emil Kubinke war kein heuriger Hase. Umsonst hat er nicht 3,5 Jahre gelernt und war nicht schon seit 3 Jahren junger Mann, um nicht schnell zu sehen, worauf es ankam. Er konnte alles. Er hatte sogar schon 2 Kurse für Damenfrisieren genommen. In seinem Fach machte ihm keiner so leicht etwas vor. Und Herr Tesch brauchte Emil Kubinke nur einmal zu sagen: »Sie, lassen Sie das nicht in Ullen sehen, der Olle wünscht es nicht so.« Da wusste Emil Kubinke ganz genau, woran er war. Und wirklich, das Geschäft ging. Der eine gab dem anderen ordentlich die Klinke in die Hand. Und selbst jetzt, um diese sonst stille Tageszeit, saßen immer 2 auf den Rasierstühlen. Und ein dritter wartete und studierte mit Leichenbittermiene die uralten Witzblätter, die nach der Versicherung des Herrn Tesch gerade diesmal vorzüglich waren. Emil Kubinke, der so anhaltendes Arbeiten nicht mehr gewöhnt war, fühlte bald seinen rechten Arm. Aber er wusste auch, dass es in 3 Tagen ein für alle Male vorüber sein würde. Und der Chef kam hin und wieder vor, auf eine kurze Inspektionsreise, duftend nach den geheimnisvollen Urkräften des Zidornins. Misstrauisch ging er um seine neuen Gehilfen herum, denn er fühlte, dass er sich gerade jetzt für alle Zeiten etwas vergäbe, wenn er den neuen Gehilfen nicht wegen irgendetwas anschnauzte. Und er war indigniert, dass er nicht recht etwas herausfinden konnte. Doch als Herr Zidorn wieder vorkam, da trug er einen hellen Sommerüberzieher und aus seiner Brusttasche lugte lieblich und verlegen ein blaues Taschentüchlein. Und auf seinem Haupte hatte Herr Zidorn einen Zylinder, der dem des Herrn Löwenberg, was Höhe, Fasson und modernen Schwung betraf, nichts nachgab. »Herr Tesch«, sagte Herr Zidorn mit der ernsten Miene des Geschäftsmanns, der vor wichtigen Transaktionen steht. »Ich gehe jetzt Rechnung einkassieren. Vor Abend kann ich wohl kaum zurück sein. Sagen Sie es meiner Frau, wenn sie nach mir fragen sollte.« Weswegen Herr Zidorn seine Gattin von diesen Mahngängen nicht im Voraus in Kenntnis setzte, das entbehrte nicht der tieferen Begründung. Seine Frau sah nämlich diese Mahngänge nicht gern. Und es war schon häufiger ihretwegen zu höchst resoluten ehelichen Unterhaltungen gekommen. Aber Herr Zidorn war nicht der Mann, der sich durch häusliche Rücksichten bestimmen ließ, in seinen Geschäftsprinzipien wankend zu werden. Und so wollte er auch jetzt, am 1. April 1908, nachmittags um 4 Uhr, eben wieder die Klinke in die Hand nehmen, als die Tür sich von außen öffnete und ein Herr, den Zylinder tief in der Stirn und den Spazierstock zwischen den Fingern eintrat. »Mein Name ist Max Löwenberg«, sagte er mit liebenswürdiger Bestimmtheit. »Ich wohne hier oben im 1. Stock. Sie können von morgen früh täglich einen jungen Mann um 8:30 zum Rasieren hinaufschicken, aber bitte pünktlich, da ich mich sonst nach einem anderen Barbier umsehen müsste. »Sie werden mit uns zufrieden sein«, meinte verbindlich Herr Zidorn und griff mit zierlichen Fingern an die Krempe seines Zylinders. »Herr Kubinke, Sie werden von morgen an den Herrn bedienen, und ich möchte Ihnen die größte Pünktlichkeit ans Herz gelegt haben. Sie werden jetzt überhaupt die Kundschaft außer dem Haus zu bedienen haben. Herr Tesch wird Ihnen die Liste geben und Sie mit den Wünschen der einzelnen Herren bekannt machen.« »Sehr wohl, Herr Zidorn«, versetzte Emil Kubinke und zwickte den kleinen Jungen, der vor ihm saß und sich die Haare verschneiden ließ, mit der Schere ins Ohr. Und der Tesch sagte, ohne aufzusehen, »Bitte beehren Sie uns bald wieder.« Emil Kubinke aber war mit diesem Auftrag recht zufrieden. Denn da brauchte er doch nicht den ganzen Tag im Laden zu hocken. Da kam er doch wenigstens in die Luft, da sah und hörte er doch etwas. Die Kundschaft außer dem Haus zu bedienen, das hatte er sich wirklich schon lange wieder einmal gewünscht. Als Herr Zidorn und Herr Max Löwenberg ihre Zylinder jetzt unbeschädigt durch die Tür gebracht hatten und es still im Raum geworden war, da fragte Emil Kubinke ganz leise, »Wo geht denn der Chef hin, Herr Tesch?« Aber Herr Tesch kniff nur das eine Auge zu. »Na, seine Olle wird ihm ja wieder netten Transch machen. Passen's mal morgen auf«, flüsterte er. Ja, Herr Zidorn führte ein mit dunklen Punkten reich verziertes Leben. Und zu dem Kundenkreise des Herrn Zidorn gehörten auch Damen. Durchaus keine Damen zweifelhaften Rufes, im Gegenteil. Sie hatten einen völlig zweifellosen Ruf. Es waren höchst achtungsbedürftige Damen und sie wohnten hier in einer Nebenstraße, Haus bei Haus, in kleinen, gut möblierten Gartenwohnungen. Und sie fuhren sogar jeden Abend mit der Droschke in das Innere der Stadt hinein und fuhren spät nach Mitternacht mit der Droschke wieder heim. Und diese Damen nahmen auf Kredit aus dem Laden des Herrn Zidorn Parfüms und Seifen, Puder und Schminken, Haarfärbemittel und falsche Locken und was sie sonst noch benötigten, um aus einem grauen, armseligen, abgegriffenen und abgematteten Hascherl jenes Wesen hervorzuzaubern, das die Männer entflammen sollte. Und diese Damen vergaßen meist zu zahlen. Und dann ging Herr Zidorn am nächsten Ersten hin und mahnte sie. Oder bei größeren Summen ließ er es nicht bei der einmaligen Mahnung bewenden und mit der Zeit hatte sich zwischen Herrn Zidorn und seinen Kundinnen jene primitive Form des Handels herausgebildet, die noch heute bei allen Urvölkern gang und gäbe ist und die nationalökonomisch als Tauschverkehr bezeichnet wird. Aber Frau Zidorn sah das nicht gern. Und sie hatte ihren Gatten oft gebeten, er solle doch diese Kundschaft aufgeben. Ja, sie befleißigte sich sogar, wenn sie gerade im Laden war, dieser Sorte von Kundinnen gegenüber einer außerordentlich geringen Freundlichkeit. Herr Zidorn jedoch erklärte ihr immer und immer wieder, dass von Aufgeben nicht die Rede sein könnte und dass er, wenn er endlich auch nur die Hälfte bezahlt bekäme, durch den hohen Verdienst, der bei diesen Artikeln hängen bliebe, immer noch auf seine Rechnung käme. Und damit hatte Herr Edmund Zidorn eigentlich auch ganz recht. Und wer von dem Einmaleins des Kaufmanns auch nur das Geringste versteht, muss ihm beipflichten. Und Frau Zidorn fand auch leider nie ausreichende Gelegenheit, um diese Sorte von Kundinnen endgültig fernzuhalten, da sie sich mit geringen Unterbrechungen, ja aus, ja ein, in jenem Zustand befand, vor dem zwar im alten Sparta die Soldaten durch Senken des Speeres ihre Ehrerbietung zu zeigen hatten, den man aber im modernen Berlin in einem vornehmen Friseurladen vor den Kunden nicht gern öffentlich zur Schau stellt.